Ja, also willkommen zu meiner Vorlesung, die Bestandteil einer Vorlesungsreihe ist. Und heute wollte ich in diese Vorlesungsreihe nochmal einführen. Da greife ich Gedanken auf, die ich schon zu Anfang des Wintersemesters 13/14 formuliert habe. Aber ich bin da nochmal durchgegangen. Aber ich denke, dieser sozusagen spezifische philosophische Hintergrund ist schon nicht unwichtig. Worum geht's? Es geht um radikale Philosophie in der Geschichte der Philosophie, und zwar in dem, was ich die globale Antike nenne. Zunächst einmal, was ist denn die globale Antike? Ich gehe davon aus, dass es möglich ist, eine ganze Gruppe von Gesellschaften und Kulturen zu beschreiben unter dem Gesichtspunkt ihrer Produktionsweise, wobei man sagen kann, das ist sozusagen nach zwei Richtungen abgetrennt. Zum einen nach denjenigen Entwicklungen, in denen die wesentlichen Merkmale dieser globalen Antike noch nicht voll entwickelt waren. Und zum anderen nach Gesellschaften, die diese Merkmale wieder verloren haben. Also im westeuropäischen Fall oder im Fall der Germanenreiche und denn des Übergangs ins Mittelalter, wo dann Momente dieser globalen Antike, auch der antiken Philosophie, wieder verloren gegangen sind. Ähnliches lässt sich auch, glaube ich, für Indien und China feststellen. Also das ist der Versuch, tatsächlich diese Periode, die ich für hochinteressant halte, einmal insgesamt durchzusehen. Ich habe ein paar Bestimmungen zusammengetragen, mit denen man sich sozusagen die Struktur dieser globalen Antike erklären kann. Es geht immer um unterschiedliche Varianten dessen, was Samir Amin die tributäre Produktionsweise genannt hat, das heißt eine letztlich macht- und herrschaftsgestützte Kombination von primärer und sekundärer Ausbeutung, sklavenhalterische, leibeigenschaftliche, aber auch kommunitäre Produktionsverhältnisse plus eine spezifische Ausbeutung durch Fernhandel und militärisch-politische Abhängigkeit, also etwa in Form von Tributzahlungen, deswegen tributäre Produktionsweise. Was auffällt an diesen Gesellschaften, ist, dass sie integrale Gemeinschaften bilden, Reiche, Stadtstaaten, nomadische Gruppen, die noch einen starken Gemeinschaftszusammenhalt haben, diese aber eingebunden sind in politische Strukturen größeren Umfangs. Das macht das sozusagen interessant, unterscheidet es von den allerersten Hochkulturen. Zwei Begriffe sind, glaube ich, da ganz kennzeichnend. Einmal die Autonomie. Der Begriff geht auch tatsächlich auf die Antike zurück, nämlich die Fähigkeit dieser Gesellschaften und dieser Staaten, wenn man das von Staaten reden darf, was ich eher nicht tun würde, das sind politische Gemeinwesen, aber keine Staaten, selbst ihre Gesetze zu gestalten, also in diesem Sinne autonom zu sein, wobei Gesetze im weitesten Sinne alle Strukturen und Regulationen des Zusammenlebens und vor allen Dingen auch des Zusammenarbeitens betreffen. Gleichzeitig sind diese Gemeinwesen auf einen Ort, ein Stück Erde bezogen. Das gilt auch für die nomadischen Gemeinwesen, die nicht einfach losgelöst sind, sondern sozusagen einen größeren Zusammenhang bearbeiten. Und dieser autochthonen und autonomen Gesellschaft oder Gemeinschaft tritt dann gegenüber der andere in der Rolle des Gastes oder des Fremden, im Griechischen schön erkennbar an der Doppelbedeutung des Wortes Xenos, der eben beides bedeutet, oder eben auch wieder am griechischen Beispiel ablesbar, aber da gibt es andere Beispiele, in der Figur des Barbaren, derjenigen, der sozusagen keine zivilisierte Sprache spricht und deswegen nur so vor sich hin lallt. Wobei man sehen muss, dass das schon ein Entwicklungsschritt ist. Ältere Gemeinschaften haben ganz oft sich so kognitiv organisiert, dass sie sich selber als Menschen ansahen und die anderen als irgendwas. Also das ist schon ein erheblicher Schritt zu sehen. Das sind auch Menschen, aber die sprechen eine unverständliche Sprache. Zur globalen Antike gehört auch dazu, dass wir es hier schon mit Hochkulturen zu tun haben, und zwar in allen ihren unterschiedlichen geografischen Bereichen. Ich habe mal versucht, so ein bisschen aufzuführen, was Hochkultur bedeutet. Wir haben in der Ökonomie eine durchaus entwickelte Rationalität in Form von einer Haushaltswirtschaft, findet sich bei Aristoteles noch reflektiert als Oikoswirtschaft, in der Bevorratung, Austausch und Abgaben sozusagen die Güter strukturieren. Märkte gibt es marginal auch, aber die sind auf den Austausch spezialisiert, entwickeln sich zum Teil, aber die Bevorratung und die Abgaben sind mindestens genauso bedeutend. Es gibt auch dann schon Formen von Planung, von Buchhaltung und von Abrechnung. Also es werden über die verschiedenen Gütersorten wird Buch geführt und es wird eingeteilt nach diesen Kategorien, die ich eben genannt habe. Und es gibt auch bereits spezialisierte Amtsträger. Es gibt dann auch schon in eigentlich allen Hochkulturen spezialisierte Schreiber, die gewissermaßen den Amtsträgern bei der Amtsführung durch Sicherung der zeitlichen Kontinuität helfen. Und es gibt, losgelöst von den Amtsträgern und den Schreibern, die eigentlichen Herrscher, die aber eben auch schon institutionalisiert und verselbstständigt sind, anders als die Häuptlinge einfacher gebauter Gemeinwesen. Es entwickelt sich schon in diesen Hochkulturen damit eine Schriftlichkeit, die eben über das hinausgeht, was man gewissermaßen administrativ zur Sicherung der Kontinuität braucht. Die Tradition wird schon schriftlich konsolidiert. Das heißt, es wird nicht bloß aufgeschrieben, was die Tradition ist, sondern es wird auch daran gearbeitet, das irgendwie im Zusammenhang zu sehen. Klassisches Beispiel: Homer, die Homeriden und auch noch Hesiod kann man in dieser Kontinuität lesen. Und die schriftliche Fixierung führt dann zu jeweils für die entsprechende Kultur klassischen Ursprungstexten. Die Odyssee und die Ilias für die Griechen etwa. Man kann sagen, es entsteht damit, wie Raoul Schrott das, finde ich, sehr schön herausgearbeitet hat, eine Literatur als Reflexionsraum, der dann auch gesellschaftsintegrierend und generationenübergreifend genutzt wird. Damit wird es in diesen Gesellschaften möglich, Sie sehen, ich versuche hier sowas wie Grundkategorien einer Geschichtsphilosophie zu entwickeln, tatsächlich wissenschaftliche Entdeckungen zu machen. Es gibt den Streit, ob die Ägypter oder die Griechen mathematische Beweisverfahren entdeckt haben. Ich glaube, in dieser Form ist der Streit sinnlos. Man kann jeweils genauer bestimmen, wer hat was entdeckt. Aber jedenfalls werden wissenschaftliche Entdeckungen gemacht. Übrigens auch geografische Entdeckungen. Es wird, das ist sozusagen in Griechenland dann nachvollziehbar, eine Literatur der Erdbeschreibung und gewissermaßen der Routenplanung entwickelt, die dann gipfeln, und das kennen wir dann aus der Philosophiegeschichte, in den Vorsokratikern der Thales-Gruppe, die eben für solche Erdbeschreibungen dann Vorwörter schrieben, in denen das alles nochmal zusammengefasst und auf den Punkt gebracht wurde. Also das ist eine der meist vernachlässigsten Filiationen der Philosophie. Natürlich gibt es auch technische Erfindungen, und man kann sagen, etwa die Differenz zwischen den südamerikanischen Kontinent und dem eurasischen Kontinent, man könnte den australischen noch vollständigkeitshalber hinzufügen, der ist aber auf dem Gebiet der technischen Erfindungen noch spezifischer eingeschränkt, lässt sich daran festmachen, dass einige elementare Erfindungen wie etwa das Rad als zu Transportzwecken auf dem amerikanischen Kontinent nicht gemacht wurde, während es in den eurasischen Kontinent sozusagen ubiquitär geworden ist, so dass man eigentlich jetzt nicht mehr herausfinden kann, wo es zuerst erfunden worden ist. Und natürlich ist das Rad als Transportmittel eine Erfindung, die eine ganz wesentliche Differenz macht. Als Kieler sollte ich vielleicht noch hinzufügen, auch die Erfindung des Segels gehört hierher, obwohl die nicht in dieser Weise die Kontinente voneinander trennt. Denn segeln konnten die Polynesier und die Leute in Amerika auch ganz gut. Was sich dann entwickelt, und ich denke, nicht nur, aber doch ganz wesentlich gestützt auf die Schriftlichkeit, ist die künstlerische Schöpfung. Es werden nicht mehr nur einzelne Erzählungen mündlich tradiert, die dann eben auch einen begrenzten Umfang haben, oder einzelne Artefakte für kultische oder kulturelle Verwendungen angefertigt, sondern es wird tatsächlich gezielt, etwa für einen Palast, für einen Versammlungsort, ein Kunstwerk angefertigt, und es werden gezielt eben auch Texte mit einem Anspruch verfasst, den wir heute jedenfalls als künstlerisch dechiffrieren können. Wir hatten meistens auch noch andere Ansprüche, aber die kann man dann auch durchaus rekonstruieren, und dass daneben so etwas wie ein künstlerischer Anspruch erhoben worden ist, lässt sich, glaube ich, gut nachweisen. Es gibt dann auch, und da kann man etwa Hammurabi zitieren, der dann tatsächlich seinen Gesetzesstein produziert, Debatten über rechtlich richtige Urteile. Man kann sagen, das war alles noch Kadi-Justiz, aber trotzdem gab es schon die Frage, was sind eigentlich die Rechtsprinzipien, die hier angewandt werden, und wie lassen sich die formulieren? Und damit lässt sich auch die Frage, was ist denn hier richtig und was ist falsch an solchen Urteilen, bereits formulieren. Es gab auch durchaus, das lässt sich etwa an ägyptischen Quellen ganz gut rekonstruieren, so etwas wie soziale Kritik, oder auch an mesopotamischen Quellen. Missstände wurden angesprochen und ihre Abstellung verlangt. Es gab auch, und ich denke, da können Sie auf die Bibel zurückgreifen, das Alte Testament, Kriterien für ökonomischen Erfolg, der allerdings nicht in der Akkumulation von Geld in erster Linie bestand, sondern in der Erreichung von Versorgungs- und Ressourcenmachtzielen. In der Tat gab es dann auch bereits die allerersten Formen von Geld. Bestimmte Waren wurden zur Geldware. Das können sehr unterschiedliche Waren sein. Sozusagen bei hohen Werten waren es zum Beispiel auch in einigen Kulturen Frauen, die dann eben sowas wie allgemeines Äquivalent darstellten. Aber es waren auch bestimmte Tiere und so weiter und so fort. Aber typischerweise entsteht natürlich dann so etwas wie ein Tausch von Edelmetallen, die dann gewogen werden und per Gewicht dann Wert und Kaufmittel darstellen. Das hat sich in diesen Kulturen durchaus schon herausgebildet. Es gibt auch dann so etwas wie einen ethischen Verdienst, und es gibt auch so etwas wie einen politischen Erfolg. Wobei mir wichtig ist, deswegen zähle ich das auf, das ist nicht alles einfach einerlei. Und es ist auch nicht einfach auf das eine auf das andere reduzierbar. Also der erfolgreiche Kaufmann, der politisch ein Nichts ist, ist durchaus eine Figur, die in der Literatur der globalen Antike immer mal wieder, und zwar nicht nur in Griechenland, auftaucht. Wir können sagen, wir haben in diesen Hochkulturen, das macht ja auch so die Suggestion nach dem Motto des Ben Akiba zu sagen, alles schon mal da gewesen. Und es gibt von diesen Hochkulturen an keine wirkliche Entwicklung mehr. Wir haben da eben viele Kategorien, die wir auch in unserem modernen Leben haben, bereits durchaus differenziert ausgebildet. Die Frage wird also auch sein, was kommt dann da noch hinzu, um das dann von diesen antiken Strukturen in die Moderne zu übersetzen. Dem werden wir uns am Rande auch widmen. Aber im Zentrum steht eigentlich die Frage, die haben ja allerlei kulturelle, ökonomische, politische Praktiken, die dann auch immer mit entsprechenden Deliberationsformen und deren Fixierung oder literarische Durcharbeitung und Bearbeitung als Reflexionsraum verbunden sind. Wozu muss man dann noch Philosophie einführen? Und die interessante Frage ist hier, und da gibt es auch erheblichen Streit darüber, ist Philosophie oder Philosophieren nun etwas Spezifisches? Haben das die Griechen erfunden und alle anderen nicht? Und dem kann man eigentlich nur widersprechend antworten. Das, was die Griechen erfunden haben, ist in der Tat spezifisch. Aber die anderen haben auch Formen des begrifflich vernünftigen Deliberierens ganz im Allgemeinen erfunden. Und ich beschreibe das dadurch, dass ich da von Philosophieren rede und für das Spezifikum, was sich in Griechenland entwickelt hat, von Philosophie. Also Philosophie halte ich in der Tat für eine griechische Erfindung, aber Philosophieren finden wir in allen Hochkulturen. Wobei ich Philosophieren so beschreibe, dass hier alle möglichen Prozesse und Handlungen und Handlungsmuster bereits existieren, vorausgesetzt sind. Also Philosophieren beginnt niemals gleichsam von Null, ohne Voraussetzungen, sondern es lebt geradezu von vorausgesetzten Praktiken und Mustern und entwickelt reflexive Kategorien, mit denen diese Praktiken und Muster und Ordnungen als solche analysiert und diskutierbar, auch hinterfragbar gemacht werden können. Wobei man sagen kann, natürlich etwa in Rechtsdiskursen oder Diskursen der Kunstkritik, die es ja schon gab, die haben ja schon sich darüber unterhalten, was ein gutes Werk war und was ein schlechtes, gibt es ja schon reflexive Kategorien. Denen gegenüber wird im Philosophieren der Versuch gemacht, so etwas wie eine Gesamtreflexion die auch die sozusagen partikularen Reflexionskategorien selber nochmal reflektiert, zu entwickeln. Insofern eine Reflexion zweiter Ordnung. Wenn ich unterscheide zwischen Philosophieren und Philosophie, dann lässt sich das vielleicht daran festmachen, dass mit Goethe gesagt, es ja ein Problem ist, wenn man denkt, dass man dabei sich nicht verrennt und ein Narr auf eigene Hand wird. Alles selbst gemacht, aber alles Unsinn. Wie kann man das beschreiben, dass es einem gelingt, tatsächlich sich Gedanken zu machen, die in den öffentlichen Diskurs hineinpassen und diesen weiterbringen? Oder auch hinterfragen, das ist ja auch eine Form von Weiterbringen ist. Und nicht einfach sich seine Privatsprache zu entwickeln, in der man sich dann heillos verstrickt. Insofern bleibt Philosophieren, was erstmal eine ungeregelte und sozusagen kulturell vielfältige und auch individuell vielfältige Tätigkeit ist, angewiesen darauf, dass es in einen verbindlichen Rahmen von Philosophie übersetzt und in diesem verbindlichen Rahmen dann gemeinsam geprüft wird. Was implizit übrigens heißt, dass jede psychologische Begründung der Philosophie fehlgehen muss, weil sie diesen Aspekt der Übersetzung ins Gemeinsame einfach vernachlässigt. Philosophie ist Philosophieren mag idiosynkratisch sein, aber Philosophie als etwas Gemeinsames ist es nicht. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich so problematisch, dass die Philosophie, die wir historisch haben, eben diese partikulare griechisch initiierte Philosophie ist. Sodass sich die Frage dieser Aufarbeitung der globalen Antike auch aus dem ganz praktischen Interesse stellt, heute tatsächlich sich dafür auszurüsten, eine wirklich globale, interkulturelle Philosophie zu entwickeln, die weder eurozentrisch noch asiazentrisch noch afrikazentrisch ist. Wir werden noch auf ein Buch zu sprechen kommen, anhand dessen sich Eurozentristen und Afrikazentristen eine wunderbare Debatte geliefert haben. Wobei historisch natürlich die Frage ist, wo sind die Ursprünge? Und wir wissen, dass die Menschheit aus Afrika kommt. Insofern, und Ägypten eine der frühen Hochkulturen war, aber Mesopotamien war auch eine der frühen Hochkulturen und man kann nicht sagen, dass Mesopotamien irgendwie von Ägypten abhängig ist. Also die Fragestellung nach dem Ursprung der Hochkultur und damit auch dem einzigen verbindlichen Ursprung der Philosophie muss man eigentlich zurückweisen. Man muss gerade sozusagen sagen, dass es einen faktischen Ursprung der Philosophie gegeben hat, muss sozusagen rückwirkend historisch aufgehoben werden, indem man diesen faktischen Ursprung der Philosophie in die Vielfalt des Philosophierens wieder einbettet, die sich in den unterschiedlichen Hochkulturen entwickelt hat. Und das ist das Ziel meiner Vorlesungsreihe. Nochmal vertieft zu dem Thema Verhältnis von Philosophieren und Philosophie. Es gibt Philosophie, ich meine, das muss man in einem Institut für Philosophie vielleicht nicht extra feststellen. Manchmal vielleicht doch, weil manchmal scheint es nur noch Philosophiegeschichte zu geben. Aber es gibt Philosophie. Die Frage ist allerdings, ist es unauflöslich, und das ist die Frage der radikalen Philosophie, dass diese Philosophie mit der Legitimation von Herrschaft verbunden ist. Dass das faktisch immer wieder der Fall ist, dass Philosophen davon anfangen, wie Platon, der sogar zeigt, dass Sklaven denken und mathematisch Beweise führen können im Menon, Also für griechische Verhältnisse, wo die zum Teil dachten, Sklaven seien keine Menschen. Ich erinnere an den alten Ethnozentrismus, war das natürlich schockierend und eine durchaus mutige, kritische Tat des Philosophen. Aber wenn man sich etwa die Politeia oder die Nomoi zu Ende durchliest, dann stellt man fest, ja, ja, alle Menschen können denken. Alle Menschen können einfache Beweise nachvollziehen. Aber es gibt trotzdem für Platon da ganz unterschiedliche Qualitäten. Nicht jeder kann Philosoph werden. Nicht jeder kann eine Polis richtig führen, so wie Plato sich das vorstellt. Sondern im Gegenteil, er meint, nur eine kleine Minderheit kann das. Und die große Mehrheit muss sich fügen und unterordnen. Das heißt, es gibt in der klassischen Philosophie, die ich als radikaler Philosoph affirmative Philosophie nenne, weil in ihr dann letzten Endes immer herauskommt, dass man sich den Herrschaftsverhältnissen, so wie sie sind, fügen muss oder die Herrschaftsverhältnisse weiter perfektionieren muss. Das sind die beiden Varianten. Man kann sagen, Aristoteles strebt für die erste, Platon für die zweite. Man kann also sagen, naja, ich will das jetzt nicht politisch vertiefen, das können Sie selber machen. Soweit, und das ist natürlich ein Problem. Und das ist auch gerade ein Problem für interkulturelle Philosophie. Warum dieses Umschlagen des Philosophierens in der Philosophie in Herrschaftslegitimation? Was eng damit zusammenhängt übrigens, dass die europäische Philosophie bis heute unter einem starken Anfall von Eurozentrismus leidet. Also das, was ich in dieser Vorlesung mache, mir auch nicht-europäisches Philosophieren wirklich anzugucken und auch zu begreifen, zu versuchen, was das philosophierend leistet, das ist nicht etwa eine gängige Übung in unseren philosophischen Hallen, sondern eher die Ausnahme. Das will ich nur anekdotisch untermauern, weil sonst sind wir hier mit dem Thema noch Jahre beschäftigt. Die Araber haben ja in den Jahrhunderten von 700 bis 1000 die Philosophie der Griechen rezipiert, kommentiert, übersetzt. Und das ist dann ja bekanntlich wieder ins Lateinische übersetzt worden und im Mittelalter rezipiert worden. Also die Philosophie des Hochmittelalters hätte es ohne die Araber nicht gegeben. Und die Araber haben das, was sie da bearbeiteten, beziehungsweise die Araber und Perser, muss ich sagen, weil Ibn Sina etwa war kein Araber, sondern Perser, auf Arabisch dann nicht etwa irgendwie übersetzt, was sie sonst durchaus gemacht haben, die konnten übersetzen, sondern ein Fremdwort gebildet, Falassifa. Sie haben also in dieser griechisch geprägten Philosophie, die damals schon weit über Griechenland hinaus sich entwickelt hatte, als Tätigkeit im gesamten Imperium Romanum, die haben sie als etwas Besonderes gesehen, das sich nicht in eine übersetzbare begriffliche Beschreibung auflösen ließ. Und das ist natürlich bemerkenswert. Es ist nur ein Indiz, nur ein Symptom, aber ein, denke ich, gewichtiges. Und es gibt ein zweites Symptom derselben Art in Deutschland. Wieland hat im 18. Jahrhundert den Versuch gemacht, den Begriff Philosophie zu verdeutschen und hat den Begriff der Weltweisheit dafür eingeführt. Er hat sich damit nicht durchsetzen können. Kann natürlich sein, dass darin einfach der Snobismus der deutschen Philosophen dahinter steckt, die lieber ihre Tätigkeit mit einem Fremdwort als mit einem deutschen Wort bezeichnen wollten. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber es könnte ja auch sein, dass da eine sachliche Schwierigkeit dahinter steckt. Dass eben das, was die Philosophen als Philosophie wirklich betreiben, nicht so harmlos auf der Hand liegendes, freundliches ist, wie das die Weltweisheit nahelegt. Wir haben also im Verhältnis von Philosophieren und Philosophie das grundlegende Problem des Verhältnisses von Selberdenken und Unterwerfung und damit das Problem sozusagen immanent im philosophischen Diskurs zu unterscheiden zwischen Gründen und Autoritäten. Relativ simpel, ein Grund, dann glaube ich etwas, weil die Behauptung, für die der Grund angegeben wird, mich aufgrund des Grundes überzeugt. Wenn ich sage, wenn du das sagst, dann muss es ja wohl stimmen, dann glaube ich dir und glaube ich das, dann folge ich einer Autorität. Wobei, erstmal muss man sagen, im Alltagsleben verlassen wir uns ganz oft auf Autorität. Wir prüfen nicht alle Rechnungen nach, wir gehen nicht allen Behauptungen auf den Grund, wir glauben oft den zuständigen Experten. Ne? Wenn mein Zahnarzt mir sagt, der Zahn muss gemacht werden, dann glaube ich ihm das und gehe nicht noch zu einem anderen Experten, um mir das überprüfen zu lassen. Es sei denn, er will mir sowas Teures da in den Mund praktizieren, dass ich mir sage, na, das wollen wir doch nochmal überprüfen. Also auch da kann man eben die Differenz von Autorität und Begründung ganz gut nachvollziehen. Das Spannende ist nun aber, wir wissen so ungefähr, was eine Begründung in einem Strafverfahren ist. Das kennen wir aus vielen Filmen. Wir wissen auch ungefähr, was eine Begründung, sagen wir mal, in der Chemie ist. Da haben wir auf der Schule ein paar Experimente gemacht. Ähnliches in der Physik, in der Mathematik. Da wissen wir, wie Begründen funktioniert. Die spannende Frage ist, gibt es auch philosophische Begründungen, die nicht politische, juristische, wissenschaftliche Begründungen sind? Und das ist natürlich eine der zentralen Fragen, mit denen nicht nur Philosophie, sondern auch Philosophieren sich immer herumgeschlagen hat. Dass das eine schwierige Frage ist, kann man auch wieder anekdotisch an der Philosophiegeschichte illustrieren. Auch in der Philosophie gibt es einen Autoritätsglauben. Schon die Pythagoreer, also ganz frühe Philosophen schon, sagten Autos Epha. Er hat es gesagt, er selber, wenn sie irgendeine wichtige Wahrheit in Anführungsstrichen begründen wollten. Das hat übrigens dazu geführt, dass es ganz schwierig ist, den historischen Pythagoras noch zu rekonstruieren, weil er es gewissermaßen überlagert von einer Schicht von Autos Epha-Behauptungen späterer Autoren. Aber es reicht, um zu illustrieren, dass in der Philosophie Autorität durchaus eine Rolle gespielt hat. Und wenn wir etwa uns die hellenistischen Philosophenschulen, die ich in meiner Vorlesung anschauen, da spielt die Figur des Schulgründers qua Autorität schon eine ganz wesentliche Rolle. Es gibt aber auch in der Philosophie, also ich rede jetzt nicht vom Philosophieren, sondern von der Philosophie, tatsächlich so etwas wie eine kritische Reflexivität. Aristoteles wird im Mittelalter der Spruch zugeschrieben, Platon Magister, Magis Magister Veritas. Platon ist mein Lehrer, aber in höherem Grade mein Lehrer ist die Wahrheit. Platon muss zurücktreten, wenn seine Autorität mit einer nachvollzogenen, eingesehenen begründeten Wahrheit in Konflikt gerät. Und nur als Problem anmerken will ich, wie sich dieses Verhältnis von Unterwerfung in der Philosophie, wo ich mich nicht nur Gründen beuge, sondern auch noch der Autorität etwa eines Schulgründers unterwerfe, zu der Unterwerfung und der Herrschaft in der Realität verhält. Dass das nicht einfach deckungsgleich ist, glaube ich, ist ganz wesentlich. Man kann auch eine Differentia Specifica sofort angeben. Philosophenschulen haben in der Regel kein Gewaltmonopol. Wenn man mit einer Philosophenschule nicht einverstanden ist, dann geht man. Aristoteles gegenüber der Platonischen Akademie gründet seine eigene. Das ist nicht etwas, was tagtäglich vorkommt. Der typische Angehörige einer Philosophenschule fügt sich und sagt, na, das kann man vielleicht auch noch elegant umschiffen, diesen Grundlagenkonflikt. Es bleibt eben eine Autorität, die tatsächlich nur aufgrund ihrer Autorität und nicht aufgrund eines dahinterstehenden Gewaltmittels Unterwerfung fordert. Das ist schon eine spezifische Sache, die philosophische Autorität vergleichbar macht mit, sagen wir mal, künstlerischer Autorität oder rechtlicher Autorität. Also der Rechtsgutachter oder der Rechtslehrer, der kann einem ja auch nichts tun. Und trotzdem neigt man dazu, ihm erstmal zu glauben. Damit stehen wir dann vor einem weiteren komplizierten Problem, nämlich wie sich überhaupt gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse und Denkprozesse zueinander verhalten. Ich denke, es wäre sowohl falsch zu denken, dass Denkprozesse einfach gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse gewissermaßen abbilden, dass sozusagen die herrschenden Gedanken in unseren Köpfen als Gedanken der Herrschenden schlichtweg herrschen. Also, das wäre eine gewalttätige und gewaltsame Reduktion, mit der dann gar nicht mehr erkennbar ist, wie denn kritisches Denken, wie denn gegenläufiges Denken, wie denn widerständiges Denken entstehen kann. Und dass es entsteht, wenn man nun wirklich vermutlich auch aus der eigenen Biografie, aber sonst auch aus der Geschichte, genügend Beispiele. Also muss es da ein komplizierteres Verhältnis geben. Aber umgekehrt ist es auch offensichtlich, denke ich, und das ist allerdings schon etwas, was man an Instituten für Philosophie, glaube ich, betonen muss, weil es wird öfter übersehen, dass die Denkprozesse schon etwas mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun haben. Es ist nicht so, dass wir in einem absoluten Schutzraum denken, sondern wir denken unter Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen sind auch in modernen Gesellschaften herrschaftlich geprägt. In der globalen Antike, kann man vielleicht sagen, sind sie durchweg an herrschaftliche Voraussetzungen gebunden, die auch noch, das sollte ich vielleicht, habe ich vorher nicht getan, sollte ich vielleicht noch nachliefern, die auch noch personal gebunden sind. Das heißt, es gibt jeweils einen Repräsentanten oder mehrere Repräsentanten der Herrschaft und nicht sachlich vermittelt. Wenn ich heute 1 Million auf der Bank hätte, könnte ich mir dafür allerlei kaufen. Auch allerlei Unterwerfung und Dienstleistung und so weiter und so fort. Das ist auch Herrschaft. Aber es ist Herrschaft von anderer Art und anderer Qualität als die unmittelbar personale Herrschaft. Und etwa die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise in unserer Gesellschaft, die ich für gegeben halte, ist eben eine solche Herrschaft, die sachlich vermittelt ist. Und das heißt, in gewissem Umfang und gewissem Sinne über Freiwilligkeit. Ohne dass jemand seine Arbeitskraft an das Kapital verkauft, wird er vom Kapital nicht beherrscht. Natürlich kann es ihm auch ganz schlimm gehen, wenn es ihm nicht gelingt, seine Arbeitskraft als Kapital zu verkaufen. Der Arbeitslose ist natürlich kein Freier, aber das ist ein indirekter Effekt der Bedeutung der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise in unseren Gesellschaften, dass man eben ohne seine Arbeitskraft zu verkaufen praktisch nur ganz eingeschränkt leben kann. Und das ist schon eine sozialpolitische Errungenschaft, hinter der 150 Jahre an Kämpfen stecken, dass man überhaupt überleben kann als Erwerbsloser, wie man das vielleicht auch korrekter nennen sollte. In den Gesellschaften, mit denen wir es zu tun haben, also den Gesellschaften der globalen Antike, haben wir so etwas wie, ganz vorsichtig, Klassenspaltung. Es gibt Herrschende und es gibt Beherrschte. Allerdings, insofern so, nur so etwas wie Klassenspaltung, die sind nicht, sagt man, rein und klar sachlich vermittelt, sondern die hängen mit der Geburt, der Region, persönlichen Verhältnissen und so weiter und so fort zusammen, bleiben also an Personen gebunden. Diese Klassen sind immer gleichzeitig Personengruppen, die nicht durch ein sachliches Kriterium und eine sachlich definierbare Position abgegrenzt werden können. Was sich allerdings in diesen Gesellschaften durchaus schon herausgebildet hat, ist so etwas wie eine Entgegensetzung von Kopf- und Handarbeit. Ich komme da drauf, weil das für die Herausbildung der Philosophie natürlich von Bedeutung ist. Auch wenn Platon einen Sklaven den Satz des Pythagoras demonstrieren lässt, gibt es in Griechenland natürlich einen ganz massiven Gegensatz zwischen den Menschen, die davon leben, dass sie arbeiten, ob als Bauern oder arme Lohnarbeiter, es gibt den Tagelöhner in der attischen Gesellschaft, und Menschen, die davon leben, dass sie ein Vermögen haben, sie eine fürstliche Unterstützung haben, reiche Freunde, die ihnen Geld geben, was wahrscheinlich bei Sokrates der Fall gewesen ist, der auch gearbeitet hat, aber in einem eigenen Kleinbetrieb, als Großbauern andere Leute für sich arbeiten lässt und so weiter und so fort. Also die spannende Frage, und diese Frage stellt sich in diesen Gesellschaften der globalen Antike, ist: Wie kommt es dazu, dass eine gesellschaftliche Gruppe sich herausbildet, die dazu in die Lage kommt, sich auf Kopfarbeit zu spezialisieren? Wobei bei der Begriff der Kopfarbeit etwas kompliziert ist, weil oft auch sozusagen die Leitungsarbeit als Kopfarbeit begriffen wird. Also der Haushaltungsvorstand, der sich darum kümmert, dass rechtzeitig geerntet wird und die Ernte dann auch ordentlich eingelagert wird und dann im Winter nicht im ersten Monat verfrühstückt wird, sondern über den ganzen Winter verteilt wird. Diese ganze Planungs- und Leitungsarbeit ist eben auch typischerweise Kopfarbeit. Aber wir haben ja schon gesehen, diese Art von Planungs- und Leitungsarbeit in Gesellschaften der globalen Antike setzt schon die Hilfe von Schreibern, die Hilfe von tatsächlich auf Kopfarbeit im sozusagen ausgezeichneten Sinne spezialisierten Menschen voraus und ist damit auch die Voraussetzung für so etwas wie schriftliche literarische Produktion, schriftliche Philosophieproduktion, schriftliche Produktion von wissenschaftlichen oder historischen Traktaten. Es ist dann immer mal wieder gedacht worden, irgendwie seien diese Kopfarbeiter dann in diesen Gesellschaften als Klasse zu betrachten. Das ist aber sehr wenig plausibel, weil die Klassenstrukturen in dieser Gesellschaft waren eben nach den tatsächlichen gesellschaftlichen Funktionen in der Reproduktion dieser Gesellschaften organisiert. Und da war dieses Moment der Kopfarbeit und dann dieses Moment der sozusagen Zuarbeit zur Kopfarbeit, der spezialisierten Zuarbeit zur Kopfarbeit, immer nur ein Teilmoment und ein untergeordnetes Moment. Sodass man selbst in Priesterherrschaften nur ganz begrenzt, die es ja durchaus gegeben hat, nur ganz begrenzt von einer solchen Herrschaft der Kopfarbeiter sprechen kann. Ich habe mir noch als Stichwort hier aufgeschrieben, integrale Herrschaft und persönliche Herrschaftsverhältnisse. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das habe ich vorhin schon angesprochen. In diesen Gesellschaften haben wir es eben wirklich mit Herrschaftsverhältnissen innerhalb einer sich schließenden Gemeinschaft und mit persönlich klar identifizierten Trägern. Man kann sich das daran klar machen, dass es überall, das geht ja bis in die Gegenwart in den Monarchien, sowohl komplizierte Mechanismen der Verabschiedung von Amtsinhabern und Würdenträgern gibt, ne, das Staatsbegräbnis kennen wir heute noch als Institution, als auch entsprechend komplizierte Verfahren der Intronisation entsprechender Personen. Das ist also zwar richtig, dass diese Personen ersetzbar sind. Also, denn sonst wäre ja sozusagen nach dem Tod des ersten Pharao Ägypten zusammengebrochen. Sie sind ersetzbar, aber sie sind eben nicht so ersetzbar wie heute. Das einfachste Beispiel, der Eigentümer durch Kauf und Verkauf ersetzt werden kann. Wenn ich meinem Buchhändler ein Buch abkaufe, dann ist es mein Buch, bin ich sein Eigentümer. Vorher war er es. Das ist ein einfacher Akt. Und natürlich ist der politische Akt der Wahl etwas komplizierter, aber auch das ist ein ziemlich unkomplizierter Akt. Da gibt es dann zwar noch eine komplizierte Zeremonie der Amtseinführung und ähnliches, aber die hält niemand mehr für konstitutiv. Sondern wenn jemand gewählt ist, sagen wir mal als Bundeskanzler, dann ist er Bundeskanzler. Selbst wenn aus irgendwelchen Gründen die Amtseinführungszeremonie platzen sollte. Ja, während in diesen alten Verhältnissen diese Zeremonie tatsächlich konstitutiv war. Da wurde diese Person mit der Eigenschaft ausgestattet, diese Position inne zu haben. Und das war nicht möglich, diese Position so einfach zu wechseln. Was es durchaus schon gibt in all diesen Hochkulturen, das habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt, ist, dass es so etwas wie differenzierte Herrschaftsstrukturen gibt. Es ist nicht so, dass der Herrschende alles selber entscheidet und selber macht, sondern hat seinen Apparat von Spezialisten und Zuarbeitern, auf die er sich dabei stützt. Es gibt auch sowas wie unterschiedliche Ressorts in diesen Staat, in diesen gemeinschaftlichen Machtapparaten. Und es gibt auch nicht nur Literatur, sondern auch so etwas wie, was heute als ideologische Staatsapparate bezeichnet worden ist. Das heißt Tempel, Leute, die speziell für die Durchführung von Feiern und Festen zuständig sind, heilige Texte, die dann rezitiert und ausgelegt werden. Und all dieses schafft schon spezifische Figuren von Kopfarbeitern ohne weitere Funktion. Von Kopfarbeitern, für die die Kopfarbeit insofern als Selbstzweck erscheint. Und das wäre meine These, ist die Voraussetzung dafür, dass sich dann in diesen Gesellschaften auch schon so etwas wie Intellektuelle und Philosophen oder Philosophierende, um da die alte Unterscheidung nochmal aufzugreifen, entwickeln können. Ich muss mal um die Zeit bitten.
20 nach 3, also
15:20. Ah, ja, dann muss ich mich etwas beeilen, weil ich habe noch eines vor. Also die verschiedenen Gesellschaften bringen dann unterschiedliche Modelle, öffentliche Modelle der Philosophie hervor. Es gibt die antiken Philosophenschulen in Griechenland, in Indien und in China, die kann man jeweils ganz gut identifizieren. Es gibt dann als spätere Form, die wir nicht weiter vertiefen werden, die jüdischen, christlichen und muslimischen Scholastiken, wo also dann schon ein Traditionskorpus sekundär bearbeitet wird. Und dann gibt es seit René Descartes und Francis Bacon eine moderne europäische Reflexionsphilosophie, die sich aus dieser substanziellen Eingebundenheit, wie Hegel das genannt hat, löst. Und ich denke, es gibt in der Gegenwart so etwas wie eine immer noch eklektische World Philosophy, die sich, sagen wir mal, seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts herausgebildet hat. Und ich will mal jetzt hier einiges überspringen, weil und direkt zur radikalen, sonst komme ich mit der Zeit nicht durch, direkt zur radikalen Philosophie überzugehen. Ich habe ja schon betont, dass Philosophieren und Philosophie zentral auf das Selberdenken eines jeden setzt. Wie gesagt, selbst beim autoritär-hierarchischen Platon kommen eben auch die Sklaven als Subjekte des Selberdenkens vor. Und zugleich gibt es aber, und ich denke, das geht auch bis in die globale Antike zurück, eine radikale Gestalt der Philosophie, die diese Wendung zur Herrschaftsaffirmation nicht vollzogen hat. Und diese ist mit Kämpfen für Befreiung verbunden. Und das gilt nicht erst seit dem 20. Jahrhundert. Wörtlich lässt sich sowas bei als radikale Philosophie bei Edmund Husserl und bei Herbert Marcuse finden. Und mir geht es auch darum, jetzt nicht nur zu begreifen, wie Philosophieren und Philosophie sich zueinander verhält, im Sinne einer interkulturellen Philosophie, sondern auch die verschütteten Impulse radikaler Philosophie in den historischen Formationen des Philosophierens freizulegen. Ich habe jetzt noch eine längere Passage Anti-Schmitz, die überspringe ich und gehe gleich zur Gegengeschichte über. Benjamin hat, denke ich, mit Recht vor einem historischen Kontinuismus, also Walter Benjamin, gewarnt. Die unterdrückten Perspektiven der immer wieder Besiegten werden in einer solchen kontinuistischen Perspektive verdrängt. Es wird auch übersehen, dass es unvermeidlicherweise im historischen Prozess wirklich große Brüche und Umbrüche gegeben hat, die sich eigentlich nicht in einem unilinearen Fortschreiten der Geschichte abbilden lassen, ohne die historische Wirklichkeit, ohne der Gewalt anzutun. Wir haben aber auch das philologische Problem der selektiv überlieferten Quellen. Für zentrale Fragen und Kämpfe brauchen wir eine starke rekonstruktive Fantasie. Denn die Sieger haben immer wieder die Geschichte geschrieben, auch die Geschichte der Philosophie. Die verfügbaren Darstellungen können überwiegend nur gegen den Strich gelesen werden. Wir müssen, und ich denke, das ist eine ganz wichtige Aufgabe und daran will ich arbeiten, Historisierung der Philosophie betreiben. Es gibt zwar eine Geschichte der Philosophie, es gibt aber keine eigenständige Geschichte der radikalen Philosophie und kann es vermutlich auch nicht geben, denn deren Geschichtlichkeit ist in die der Philosophie eingebettet. Und damit ergibt sich die Notwendigkeit einer kritischen Rekonstruktion der Geschichte der Philosophie in der Perspektive einer radikalen Philosophie. Das muss auf der Höhe der Zeit in jeder Gegenwart, und das heißt jetzt erstmal in der heutigen Gegenwart, geleistet werden. So, ich will dann auch nochmal weiter voranschreiten. Ah ja, gut. heute ist eine der Hauptaufgaben, denke ich, tatsächlich die Realität des Philosophierens in globaler Multiperspektive wahrzunehmen. Es gibt nicht nur das europäische Philosophieren. Auch wenn sich, das macht die Sache kompliziert, sozusagen das europäische Modell des Philosophierens als europäische Philosophie weltweit ausgebreitet hat. Also man kann ja nach China gehen und kann dann über Kant lehren oder nach Indien und über Hegel oder auch in Afrika, Neuseeland und Australien wird man etwa Diskussionen der analytischen Philosophie finden. Also die europäische Philosophie ist weltweit verbreitet und durchgesetzt. Wenn man aber näher hinguckt, dann wird man feststellen, dass etwa die chinesischen Philosophen gleichzeitig daran arbeiten, ihre eigene konfuzianische Tradition aufzuarbeiten. Oft sind das dann verschiedene Leute. Die Leute, die die eigene Tradition aufarbeiten und die Leute, die an philosophischen Instituten lehren, ist verschiedenes Personal. Aber das ist natürlich Bestandteil eines Problems. Und so in dieser Spaltung, die einen sind dann Literaten und die anderen Philosophen oder Kulturwissenschaftler und Philosophen, in dieser Spaltung wird eben deutlich, dass es der Philosophie noch nicht gelungen ist, sich eben nicht nur, sagen wir mal, machtvoll zu globalisieren, als das global durchsetzungsfähigste Modell durchzusetzen, sondern auch wirklich die Pluralität der philosophischen Traditionen und Herangehensweisen in sich aufzunehmen. Und deswegen, denke ich, hat die historische Vergewisserung, wie ich sie betreiben will, einen gewissen Stellenwert. Ich bin mir sehr bewusst, dass die Zahl, um ein simples Argument zu benutzen, die Zahl der heute lebenden Philosophen, also der professionellen solchen, größer ist als die Zahl der Philosophen, die in der bisherigen Geschichte gelebt haben. Also man sollte nicht in eine sozusagen historistische Überschätzung der Bedeutung der Geschichte verfallen. Aber es ist mir kein Verfahren bekannt, wie ich wirklich eine sinnvolle Erhebung und gar Polylog-Perspektive mit allen heute lebenden Philosophen in Gang setzen soll. Das ist schwierig zu machen und das leisten auch die Weltkongresse der Philosophie nicht, von denen man sowas erwarten sollte, weil das eben so schwierig ist. Während ein solcher Rückblick auf die Geschichte der Philosophie in einer bestimmten Epoche, das ist sozusagen der Kunstgriff, den ich mache, weil dadurch wird es bewältigbar, das ist durchaus zu leisten. Man muss gucken, was man da exemplarisch maximal herausholen kann. Aber das Interesse ist dieses interkulturelle Interesse, sozusagen die eigenen eingefahrenen Modelle des Philosophierens, wie sie sich in der Philosophie gleichsam vergegenständlicht haben, tatsächlich hinterfragen zu lernen in der Konfrontation und im Nachvollzug anderer Gestalten, historischer Gestalten des Philosophierens. Das heißt, ich bin mir der Spezifik der okzidentalisch-orientalischen Philosophie durchaus bewusst. Einschließlich, darauf komme ich noch, der Black Athena, also des afrikanistischen oder orientalistischen Gehalts, der selbstverständlich in die griechische Philosophie eingeflossen ist, die dann historisch in die europäische Philosophie eingemündet ist. Ich will nur mal sozusagen, das mag ich nicht, lese ich nicht vor. Ich habe noch hier, da ist irgendwie was durcheinander geraten, gut. Das werde ich noch mal kontrollieren, bevor ich ins Letzte stelle. Ich will noch mal ein paar Sachen sagen zu diesen okzidentalisch-orientalische Raum, der aus meiner Sicht von Spanien bis Sri Lanka und von Britannien bis Nubien reicht, also schon ein ganz schön großes Stück Erde umfasst, aber China ist draußen, Japan, Korea auch und die Amerikas sind draußen. Da gibt es ein paar interessante strukturelle Eigenschaften. Wir haben es die ganze Zeit mit einer Pluralität der Reiche zu tun. Und das war den Leuten auch immer klar. Obwohl die Römer immer so getan haben, als ob es nur ihr Reich gibt und die Chinesen erst recht, haben sie immer oder sozusagen die meiste Zeit gewusst, dass es die anderen Reiche gab. Na, es gibt auch in der älteren ägyptischen Literatur solche Züge, das eigene Reich für das Einzige zu halten. In der älteren sumerischen Literatur, im Gilgamesch-Epos, gibt es das auch. Aber die ganze Zeit war ihnen eigentlich klar, dass es andere Reiche gab. Zweitens, dieser ganze Raum, dem gegenüber stand ein wildes Außen als anderes gegenüber. Im Norden die Steppen und die Wälder, die germanischen Wälder und die asiatischen Steppen, wo dann hin und wieder mal Völkerschaften draus hervorbrachen und einwanderten. Und im Süden die Sahara bzw. der afrikanische Urwald. Es gab, das ist auch ganz wichtig, nicht vollständig kontrollierte, unkontrolliert ist etwas übertrieben, aber eigenständig strukturierte Zwischenräume. Die ganze historische Problematik des goldenen Halbmonds, in dem ja jetzt der Krieg herrscht, gehört hierher und ist für die Geschichte dieses orientalisch-okzidentalen Raums von entscheidender Bedeutung, weil dort eben nicht nur die Konflikte, sondern auch die Synthesen entwickelt worden sind. Es gab unabhängige, aber stabile Handelsnetzwerke in Gestalt der Griechen und Phönizier. Karthago gehört noch zum phönizischen Netzwerk. Und das ist ganz bemerkenswert, weil das gab es im asiatischen Raum nicht. Zwischen Korea, Japan und China gab es sozusagen keine Dritten. Oder die Koreaner waren nicht die Dritten, die zwischen den Japanern und den Chinesen in dieser Weise eigenständig als Handelsnetzwerk vermittelt hätten. Das hat eine historische Bedeutung gehabt. Die Chinesen haben ja eine ganze Weile ihre Seemacht über den Pazifik hin ausgedehnt bis nach Afrika. Und dann gab es eine Strukturentscheidung im chinesischen Reich, zu sagen, das machen wir nicht mehr. Und dann war das sozusagen mit der Erschließung des Pazifik als Raum des Austausches zu Ende. Weil das Reich, das das gekonnt hat, beschloss, es nicht mehr zu tun. Ja. Was auch dazu gehört, es war die ganze Zeit in diesem orientalisch-okzidentalen Zusammenhang. Sie sehen, ich vermeide die übliche Redeweise von Orient und Okzident und akzentuiere den gemeinsamen Zusammenhang. Gab es die ganze Zeit eine innere, kulturelle, religiöse und sprachliche Pluralität. Es gab nie die Lingua Franca. Auch wenn die Griechen etwa dann im Hellenismus ihre Sprache als Koinä bezeichnet haben oder die Römer dazu neigten, ihre Sprache für eine gemeinsame zu halten, was sie nie war. Also die Koinä hat sich auch im Imperium Romanum ganz gut gehalten und blieb die gemeinsame Sprache im Mittelmeerraum. Aber in Persien oder in Richtung der Seidenstraße waren noch ganz andere Sprachen bedeutungsvoll. Und das hat natürlich Konsequenzen gehabt. Es gab eine beständige Kultur der Übersetzung, der Rezeption und des Austausches. Es gab ein Nebeneinander von alten Reichen, sumerische Reiche, ägyptische Reiche und den Polisordnungen in unterschiedlicher Gestalt bei den Phöniziern und bei den Griechen. Und dann gab es neue Imperien, die gewissermaßen sekundär auf diesen der Verbindung von reichen Polisstrukturen und zum Teil auch ländlicher Bevölkerung in den Randgebieten bis hin zu Stämmen in Nubien aufgesetzt haben, sodass es dann eine Entwicklung von den hellenistischen Reichen zum Imperium Romanum gegeben hat und dann auch noch eine Translatio Imperii, eine Übertragung dieses Imperiums erstmal ins arabisch-muslimische Reich nach Bagdad und dann erst wieder nach Europa. Jetzt muss ich noch mal um die Zeit bitten.
35,
ja, dann komme ich so halbwegs hin. Also mir geht es darum, tatsächlich in dieser historischen Vorlesung auf der Höhe der Gegenwart zu philosophieren. Das heißt, es gilt auch für mich, was Hegel zitiert hat. Das ist nicht von Hegel, sondern viel, viel älter. Hic Rhodus hic saltat, hic salta. Es geht darum, zu reflektieren das Verhältnis von Philosophie und Nichtphilosophie. Die Frage nach der Antiphilosophie immer auch ins Auge zu fassen und eben nach den freizulegenden Momenten radikaler Philosophie. Ich werde mich da leiten lassen von den Gesichtspunkten der Herrschaftskritik, der Wahrheitspolitik und der Wissenschaftlichkeit und versuchen, den begrenzten Stellenwert der Philosophiegeschichte hierfür wirklich auszuschöpfen und komme damit abschließend zum Programm der Vorlesungsreihe. Ich weiß nicht, kann man das noch lesen?
Ja,
geht ja.
Sehr.
Also das im Wintersemester 13/14 habe ich über Philosophieren vor der Philosophie gelesen. Im vergangenen Sommersemester über Sophistik, Sokratik und Philosophie im klassischen Athen. Diesem Semester geht es um Philosophie in den hellenistischen Reichen und im frühen römischen Reich. Also wir kommen sozusagen bis an die Schwelle des Jahres Null oder des Prinzipats des Augustus. Und dann gehe ich aus der sozusagen europäisch-okzidentalischen, orientalischen Orientierung heraus, befasse mich im Sommersemester 2015 mit Konfuzianismus, Daoismus und Legismus oder Gesetzesschule im chinesischen Reich und ihren Verarbeitungsformen in Korea und Japan. Ich bitte Koreaner und Japaner nicht zu verstehen, dass ich der Meinung bin, sie seien unselbstständig, aber sie setzen sich eben eigenständig auseinander. Im Wintersemester drauf will ich dann Philosophieren und Buddhismus in Indien und Sri Lanka diskutieren. Damit ist natürlich, Sie sehen, es ist immer einiges ausgeklammert, weil dann wird es vollends unbearbeitbar. Und komme erst im Sommersemester 2016 auf Philosophieren und Philosophie im klassischen Römischen Reich zurück. Das heißt, auf diejenigen Autoren, die das Bild der Philosophie im europäischen Westen bis ins 19. Jahrhundert hinein geprägt haben. Also etwa Seneca, Epiktet und Marc Aurel. So, das ist das Programm der Vorlesungsreihe und ich glaube, das hier sind nur misslungene Versuche, das zu formulieren. Und damit komme ich für heute zum Schluss.